Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Liebe Leute, wir müssen reden. Das Internet da draußen, Social Media, der Druck, der heutzutage auf Eltern lastet, der ist so groß geworden, dass es da einige wenige Strömungen gibt, um die wir uns heute in dieser Podcast-Folge einmal kümmern müssen. Es kann sein, dass ich für den einen oder anderen gefühlt ein bisschen late to the party bin mit dieser Folge. Gleichzeitig erlebe ich dann doch in meinen Seminaren, in Vorträgen, mit Menschen, die auf mich zukommen, dass das Thema dann irgendwie doch noch aktuell ist. Und ich möchte heute mit euch ein kleines bisschen über sehr, 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 sehr ansprüchliche Eltern reden und um das große Thema bedürfnisorientierte Erziehung. So, den meisten von euch werden jetzt schon die Ohren klingeln und es gibt ganz fiese Flashbacks in den Schulalltag, wo es mit Eltern oder wem auch immer zu schwierigen Diskussionen kam. Vielen vielleicht aber auch nicht und deswegen möchte ich hier einmal den Bogen spannen. Was ist denn eigentlich bedürfnisorientierte Erziehung? Was ist gut daran? Wo wird es schwierig? An welchen Stellen kostet das uns als Pädagoginnen und Pädagogen unfassbar viel Kraft? Und am Ende des Tages möchte ich dir auch mit dieser Folge zeigen, wie du souverän mit Eltern umgehen kannst, die sehr ansprüchlich sind, die für ihre Kinder ein paar Extrawürste fordern, wie du einfach souverän, ganz entspannt diese Eltern so im Boot behältst und trotzdem Nein sagen kannst, dass die Beziehung immer noch an erster Stelle steht. So, let's go! So, und jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn eigentlich bedürfnisorientierte Pädagogik? Und hier gibt es schon den ersten kleinen spannenden Hinweis. Pädagogik, so wie wir sie heute kennen, mit all den wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist bedürfnisorientiert. Das ist schon mal ganz, ganz spannend. Das heißt, bedürfnisorientierte Pädagogik ist keine extra Strömung, die es irgendwo gibt. Das wird oft in der Welt da draußen so wahrgenommen, aber im Grunde, im Kern, ist Pädagogik etwas Bedürfnisorientiertes. Und es bedeutet, die echten emotionalen und aber auch die physischen Grundbedürfnisse und alle Bedürfnisse danach von Kindern ernst zu nehmen. Das heißt Sicherheit, Zugehörigkeit, Autonomie, aber manchmal einfach auch das Bedürfnis, noch wach bleiben zu wollen. Wer Kinder hat, der wird das jetzt kennen. Und es bedeutet, dass wir darauf reagieren, statt zu wollen, dass Kinder einfach nur funktionieren. Also das Ziel ist, das Kind in seiner Entwicklung so zu sehen und zu unterstützen, und es nicht zu brechen und zu gehorsam zu dressieren. So, und jetzt kommt noch ein Punkt. Allerdings bedeutet das nicht, jeden Wunsch zu erfüllen. Es bedeutet zum Beispiel, Grenzen liebevoll und klar zu setzen. Und da, genau an dieser Stelle, gibt es das Missverständnis bei vielen Eltern. Bedürfnis ist nicht gleich Wunsch. Damit wir noch ein bisschen besser verstehen, was bedürfnisorientierte Pädagogik eigentlich so ist, machen wir nochmal so einen kleinen Früher-Heute-Vergleich, okay? Und mit dem Früher-Heute-Vergleich will ich nicht per se sagen, dass früher alle schlechte Eltern waren. Es war nur früher einfach etwas anders. Und das ist erstmal jetzt nicht schlimm. Das ist Vergangenheit, wir wissen es heute besser. Wenn früher zum Beispiel ein Kind zu dir gekommen ist und hat gesagt, Mama oder Papa, kann ich noch spielen? Dann gab es Eltern, die einfach gesagt haben, nein, Punkt, jetzt ist Schluss, ab ins Bett. Das Kind lernt in dem Moment, Grenzen sind erstmal nicht verhandelbar. Also Gefühle sind weniger wichtig als Gehorsam. Oder um noch so ein Beispiel zu nennen, wenn wir als Kinder früher Fehler gemacht haben, oder wenn ich vielleicht als Kind früher einen Fehler gemacht habe, dann habe ich auch schon mal gehört, so, jetzt streng dich mal besser an, das liegt jetzt an dir, dann musst du einfach auch nur besser lernen. Das sind so zwei ganz einfache Beispiele, wo man merkt, ja, so das Bedürfnis dahinter konnten meine Eltern damals vielleicht noch nicht so richtig sehen. Also wenn ich denen das heute erkläre, dann verstehen die das zu 100% und denken auch, oh ja, das hätten wir anders machen können. Früher war das aber einfach ein bisschen anders. Da ging es um Gehorsam und das muss jetzt einfach hier mal so laufen, wie Eltern das sagen. Wir nehmen jetzt mal die gleichen Beispiele und packen die jetzt mal in die Heute-Zeit. Also wenn heute mein Kind zu mir kommt und sagt, Papa, kann ich noch spielen? Dann kann ich ja sagen, boah, ich verstehe total gut, dass du noch spielen möchtest, hätte ich auch voll Bock drauf. Und jetzt ist es trotzdem Zeit, dass wir einpacken und gehen müssen. Wenn ich bedürfnisorientierte Pädagogik wunderbar verstanden habe oder das Eingehen auf Bedürfnisse, dann kann ich meinem Kind ja sagen, hey, ich verstehe das, dass du noch spielen möchtest. Ich verstehe dein Bedürfnis und gleichzeitig habe ich die Verantwortung für dich, dass wir jetzt an dieser richtigen Stelle Pause machen, weil du ins Bett musst, weil wir noch einen anderen Termin haben und so weiter und so weiter. Bedürfnisorientierte Pädagogik bedeutet also nicht per se, dass ich dir deinen Wunsch nach noch mehr Spielen erfülle. Ich kann eine Grenze setzen, ich muss sogar liebevoll und wertschätzend eine Grenze setzen. Die Art und Weise ist aber eine andere und das Kind lernt, da hat jemand gesehen, da hat jemand verstanden und hat trotzdem liebevoll eine Grenze gesetzt. Die Herausforderung an dieser Stelle ist, dass viele Eltern beim ersten Teil ihrer Botschaft hängen bleiben. Und ich weiß nicht, wie viele Spielplatzsituationen ich mit meinen eigenen Kindern schon erlebt habe, wo ich so ein bisschen Mäuschen gespielt habe, wie andere Eltern mit sowas umgehen. Und dann sagen manche Eltern, hey, ich verstehe total gut, dass du noch spielen möchtest. Dann spiel mal. Weil das ist ja jetzt offensichtlich dein Bedürfnis. Und genau an dieser Stelle hat jemand Bedürfnis und Wunsch miteinander verwechselt. So, wenn wir uns jetzt das zweite Beispiel nochmal angucken, das mit den Fehlern, dann machen Kinder ja heute genauso Fehler wie früher, nur dass wir heute als Erwachsene auf diese Fehler und das, was da passiert ist, ein bisschen anders schauen. Und das ist doch der Kern der Botschaft. Wir schauen ja hin, sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht, okay, der Fehler ist da zum Lernen. Was hast du denn gelernt und was können wir beim nächsten Mal anders machen? Also die Botschaft ist, nicht du bist das Problem, sondern da gibt es einen Fehler und der ist jetzt eine Chance. Wenn wir uns jetzt mal Eltern oder Erwachsene anschauen, die das Ding mit den Fehlern und der Bedürfnisorientierung noch nicht so richtig verstanden haben, dann könnten diese Eltern schnell das Gefühl haben, mein Kind darf nie scheitern und es darf nie ein schlechtes Gefühl haben. Das heißt, sie springen ein. Reden diese Fehler vielleicht klein, das ist doch nicht so schlimm, war nicht deine Schuld. Oder die geben mit ihrem Kind die Schuld jemandem anderen, der Lehrkraft zum Beispiel. Da hat die Lehrkraft aber auch eine gemeine Aufgabe gestellt. So, das ist ja auch unschaffbar. Das Kind lernt jetzt nicht, mit Misserfolg umzugehen. Und die Lehrkraft, die soll dann plötzlich das Kind unterstützen, dass es im Unterricht nicht scheitert. Das ist die große Herausforderung an der Stelle. So, nur einmal ganz kurz der Exkurs früher und heute. Lass uns doch mal gucken, warum das im Schulalltag für manche von uns so eine riesen Herausforderung ist. Also ich rede über Situationen, wo Eltern dir zum Beispiel eine E-Mail schreiben und sagen, mein Kind braucht unbedingt ein separates Mittagessen, weil die normale Schulverpflegung nicht organic ist. Es gibt ein paar Menschen, die schmunzeln jetzt. Ich habe das aber genau so aus einer Eltern-E-Mail. Also nochmal, ne? Mein Kind braucht unbedingt ein separates Mittagessen, weil die normale Schulverpflegung nicht organic ist. Zitat Ende. Oder wie gehen wir damit um, wenn jemand schreibt oder sagt, mein Kind braucht Einzelbetreuung in Mathe, obwohl es völlig normale Leistungen hat. Oder mein Kind braucht einen bestimmten Sitzplatz, sonst kann es sich nicht konzentrieren. Oder Sie als Lehrkraft, können Sie bitte unbedingt darauf achten, dass mein Kind nach dem Sport immer die Jacke anhat und könnten Sie bitte auch schauen, dass es mindestens alle 20 Minuten so eine kleine Trinkpause einschiebt. Wie gehen wir genau damit um, beziehungsweise warum ist das erstmal so schwierig zu handeln? Ein Grund, warum das echt fies ist, ist so ein psychologischer Druck. Man könnte ja denken, bin ich eine schlechte Pädagogin, bin ich ein schlechter Pädagoge, wenn ich Nein sage? Weil, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären und vielleicht ist es nachvollziehbar. Wir Pädagoginnen und Pädagogen sind doch per se Menschen, die sich für die Arbeit mit anderen Menschen entschieden haben. Das heißt, ich setze bei den meisten von uns ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz voraus. Das heißt, wir sind am Wohlbefinden von Kindern immer interessiert. Das liegt uns am Herzen, das ist unsere Berufung. So, und wenn jetzt eine Mama zu dir sagt, sie müssen bitte das und das erfüllen, sonst leidet mein Kind, dann gibt es bei vielen von uns, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, gleich so einen automatischen Trigger, der das Schuldgefühl in mir kickt. Es ist doch so, dass zumindest mein Gehirn dann manchmal macht, Elternwunsch ist gleich Kindeswohl. Und selbst wenn ich das logisch verstehe und ich weiß, dass das Unsinn ist, kostet es trotzdem ständig Kraft, dagegen anzugehen. Diese innere Verhandlung passiert nun mal mit uns. Das ist halt Pädagoginnen und Pädagogen gehen. Ein weiterer Grund, warum das manchmal schwierig sein kann, ist so eine Rollenkollision. Du sollst also mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen. Bist also nicht nur, wenn eine Mama mit einem unangemessenen Wunsch kommt, Pädagogin, sondern du bist jetzt auch noch Einzeltherapeutin oder Einzeltherapeut, Beraterin ernährungstechnischer Seite, Psychologin, Personal Coach. Übrigens, by the way, nicht nur Mamas können unangemessene Wünsche platzieren, Papas können das auch. Die machen das nur ein bisschen anders. So. Anyway, kommen wir zurück zum Gedanken. Ein Kind braucht, so in Anführungszeichen, so ein Sozialtraining. Du überlegst, wie das geht. Ein Kind braucht mehr Ruhe. Wir versuchen, das irgendwie zu arrangieren. Und dann verschwimmen die Grenzen. Und das ist auch wieder so unfassbar kräftezehrend. Und dann kommt ein Punkt, warum es auch noch schwierig ist, der hat es wirklich in sich und den müsst ihr bitte mit dem richtigen Ohr hören und richtig einsortieren und richtig verdauen. Das Team in einer Schule an sich ist auch ein Riesenfaktor. Wenn Lehrkraft A einem Kind einen Sonderwunsch gewährt und Lehrkraft B nicht, habt ihr ein Thema. Wenn Lehrkraft B einer Mama wohlwollend eine Grenze setzt und sagt, ich verstehe das total gut, das können wir hier an dieser Stelle aber nicht machen, die zur Schulleitung rennt und die sagt, sie müssen bitte auf die Mama eingehen, die ist schließlich Fördervereinsvorstandsvorsitzende oder so, auch dann wird's schwierig. Jetzt gibt's bestimmt einige unter euch, die denken, ach Quatsch, sowas passiert doch nicht. Doch, doch, das passiert unfassbar viel. Ich freue mich von Herzen, wenn es in deinem Team mehr Klarheit gibt und dass solche Ausspielereien in deinem Team nicht möglich sind. Aber du glaubst gar nicht, wie oft ich in Schulen, in Seminaren genau diese Diskussion habe, dass sich Menschen gegeneinander ausspielen lassen und dass Eltern zur Schulleitung rennen. Und selbst wenn Leitungen oder andere Teammitglieder bemüht sind, dir irgendwie Folge zu leisten, fehlt ja manchmal trotzdem einfach die kurze Kommunikation. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie war das zum Beispiel so, wir hatten in unserer Teamzentrale so ein kleines Board. Jetzt hatten wir den Vorteil, wir hatten immer nur 12, 13, 14 Patientinnen und Patienten, aber wir konnten in so eine kleine Notizspalte eine wichtige Information für Kolleginnen und Kollegen hinterlassen. Zum Beispiel, Mama XY hat den und den Wunsch platziert, ich habe den verneint, Begründung so und so. Und dann konnten alle anderen nachvollziehen, was ich da getan habe und sind nicht in die Falle getappt, irgendetwas zu erlauben, bei dem ich schon Nein gesagt habe. Zumal das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da wo ich viele Jahre gearbeitet habe, 15 in Summe, eigentlich nicht vorgekommen ist. Denn, naja, wie sage ich das denn jetzt? Wir waren uns alle im Team sehr, sehr einig. Sehr, sehr einig. Die Regeln auf der Station waren klar. Der Umgang auf der Station war klar. Selbst wenn jemand einen Wunsch platziert hat, war in der Regel die Antwort ein liebevolles, können wir leider nicht machen, verstehe ich aber total gut. So, und ich konnte mich darauf verlassen, dass alle Menschen im Team das genauso getan hätten wie ich. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu bedürfnisorientierter Pädagogik, Eltern und warum das gerade heutzutage so vermehrt aufploppt. Und ich habe das mal versucht, ein bisschen zu analysieren. Also, die kurze Analyse ohne Verurteilung, ja. Im Grunde dreht es sich bei Eltern, die Bedürfnis und Wunsch miteinander verwechseln, immer um das gleiche Gefühl. Es ist nämlich Unsicherheit. So, diese Unsicherheit, klare Kante zu zeigen, liebevoll wertschätzend meine ich übrigens, die hat viele Ursachen und viele Gründe und ich will mal ein paar nennen. Wie gesagt, ohne Verurteilung, das ist mir an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Also, die wirtschaftliche Lage, das, was draußen in der Welt passiert, Zukunftsängste, die wir alle miteinander haben, es gibt mehr Kriege, es gibt mehr Unsicherheiten, alles wird irgendwie teurer, alles das führt zu mehr Unsicherheit. Und dann ist es doch auch nur logisch, dass sich diese Unsicherheit in der Erziehung von Eltern heutzutage niederschlägt. So, das ist erstmal okay zu akzeptieren und nicht zu verurteilen. Ich würde den Teufel tun, mich davon frei zu sprechen, dass ich ein Mensch bin, der immer ein sicheres Gefühl hat und dass ich diese Unsicherheit, die ich an vielen Stellen auch aufgrund der weltpolitischen Lage verspüre, nicht dann doch auch mal auf meine Kinder überträgt. Das will ich überhaupt nicht leugnen, das wird an vielen Stellen passieren. Vielleicht ist mein Vorteil, dass meine Frau mir relativ schnell die Kelle vorschiebt und sagt, was machst du denn da gerade, hör auf damit, oder andersrum und wir dürfen das voneinander. Und vielleicht ist mein Vorteil, dass ich halt in diesem Bereich arbeite und es vielleicht ein kleines bisschen mehr merke. So, also Unsicherheit aufgrund der ganzen geopolitischen Lage, Wirtschaft, all das, Zukunftsängste, führt natürlich auch dazu, dass Eltern in der Erziehung unsicherer werden. Dann ein zweiter Faktor, Schuldgefühle. Wir leben, Gott sei Dank, in einer sehr modernen Welt. Diese moderne Welt hat einen modernen Arbeitsmarkt geprägt, in dem Mütter und Väter gleichermaßen in einer Familie heutzutage arbeiten. Das heißt, die Kinderzeit, die Erziehungszeit ist in vielen Fällen wirklich statistisch gesunken. Die Zeit, die Eltern mit ihren Kindern verbringen, ist heute eine ganz, ganz andere als vor 20 Jahren noch. Und das führt natürlich dazu, dass emotional intelligente Eltern merken, oh Mann, ich gehe hier arbeiten, das ist erstmal für mich wichtig, das ist für unsere Familie wichtig, das ist aber auch vielleicht fürs Einkommen wichtig. Alles berechtigte Faktoren, absolut. Gleichzeitig merken sie aber auch, Mann, dafür habe ich aber auch keine Kinder gekriegt, jetzt möchte ich die Zeit mit denen auch so schön wie es geht irgendwie verbringen. Schlechte Stimmung darf nicht dazugehören. Und wenn dann noch falsch verstandene Bedürfnisse dazukommen, die eigentlich Wünsche sind, die wir dann erfüllen als Eltern, dann führen einfach die Schuldgefühle dazu, dass wir manchmal Bedürfnisse als Wunsch interpretieren. Nee, andersrum, dass wir Wünsche als Bedürfnisse interpretieren und dann im Sinne der guten Stimmung und der guten wenigen Zeit, die wir mit Kindern haben, oft einfach auch öfter Ja sagen. Und auch hier, hey, nehme ich mich nicht aus. Ich habe gerade die ersten 12 Jahre Anfang meiner Selbstständigkeit, da arbeitest du dich einfach blöd. Du arbeitest dir hier den Arsch ab und du weißt nicht, ob das alles funktioniert. 80, 90 Stunden am Anfang einer Selbstständigkeit sind vollkommen normal. Vollkommen normal. Und du glaubst gar nicht, wie groß mein Schuldgefühl war meinen Kindern gegenüber und natürlich auch meiner Frau. So, und dann habe ich manchmal auch Dinge gemacht, wo ich dachte, das ist erzieherisch irgendwie gar nicht so clever gewesen, so im Nachhinein. Aber so ist es halt. Ein dritter Faktor, den mache ich ganz kurz, wir verwechseln Liebe mit Erfüllung. Na, das heißt, wir setzen das Erfüllen von Wünschen mit Liebe gleich. Ha, müssen wir nicht drüber reden. Ist Quatsch, ne? Und dann der letzte Faktor, ihr ahnt es schon, Social Media. Social Media macht unfassbar viel. So, ich nenne das mal so Wellness-Erziehung, ist halt auch nicht förderlich. Es braucht tatsächlich einfach auch mal Menschen und es werden mehr, die das ein bisschen hinterfragen, ob das alles so richtig ist und ob ein Bedürfnis, nicht schlafen gehen zu wollen, ob das wirklich ein Bedürfnis ist oder ein Wunsch ist und ob wir als Eltern nicht doch sagen können, verstehe ich, jetzt geht's trotzdem ins Bett, weil du bist morgen früh wieder wach und wir haben mal gesagt, ab 20 Uhr ist Elternzeit. Ist voll in Ordnung, ne? Weil auch Eltern haben ja Bedürfnisse. Anyway, also nochmal zusammengefasst, die Unsicherheit, dann Schuldgefühle, wir verwechseln Liebe mit Erfüllung und Social Media. Das sind alles Einflüsse, die nicht wirklich hilfreich sind. So, jetzt sagst du dir wahrscheinlich vollkommen zu Recht, ja, Raphael, jetzt habe ich 17 Minuten zugehört, ich habe das alles verstanden, danke für den Exkurs, aber wie mache ich es jetzt in der Realität, wenn Eltern ansprüchlich sind? Ich habe dir mal hier so ein paar Punkte zusammengeschrieben. Nehmen wir mal an, eine Mama oder ein Papa kommt zu dir und platziert einen unangemessenen Wunsch, verpackt als Bedürfnis und sagt, mein Kind hat das Bedürfnis, immer vorne sitzen zu wollen und es braucht unbedingt eine Einzelunterstützung in Mathe. Das wäre total toll, wenn sie ihm 10 Minuten pro Mathestunde einfach ganz kurz ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Einer meiner Lieblingsansätze ist es, das Anliegen zu validieren, aber die Lösung davon abzugrenzen. Das heißt, Eltern zu sehen, aber nicht die Lösung zu akzeptieren, die die Eltern dir mitbringen. Könnte also im konkreten Fall aussehen, liebe Mama, lieber Papa, ich sehe und verstehe, dass Ihnen die Förderung in Mathe extrem wichtig ist und ich erkenne es an, dass Sie erstmal nur das Beste für Ihr Kind wollen und gleichzeitig sieht meine Lösung für die Förderung Ihres Kindes in Mathe ein bisschen anders aus. Geben Sie mir mal 2 Minuten, ich zeige Ihnen die mal eben. Also nochmal, im Grunde sagst du, hey, ich bin vollkommen bei Ihnen, ich verstehe das total gut, dass Sie sich für Ihr Kind eine Einzelförderung wünschen. Ich habe eine Förderung für Ihr Kind, das ist nur eine andere Lösung als die, die Sie sich wünschen, ich zeige Ihnen die mal eben und dann ist es in Ordnung. Also validiere das Anliegen, grenze aber die Lösung davon ab. Zweiter spannender, hilfreicher Punkt ist unterstützen statt Sonderbehandlung zu geben. Unterstützen statt Sonderbehandlung zu geben. Bedeutet im konkreten Fall, also nehmen wir mal an, eine Mama, ein Papa oder weiß der Geier, wer auch immer, kommt zu dir und sagt, ich möchte, dass Sie meinem Kind bitte jeden Tag vor der Pause eine Jacke anziehen, damit es nicht friert. Und muss ich selber mal schmunzeln dabei, ne? Und eine richtig smarte Antwort darauf ist, ja, ich unterstütze Ihr Kind super gerne dabei. Ich unterstütze Ihr Kind super gerne dabei, selbst daran zu denken. Bevor du jetzt denkst, oh nein, das artet doch wieder in Arbeit für mich aus, ich wollte der Mama doch nur zeigen, dass ich das eigentlich nicht machen will. Hey, keine Sorge, niemand, Niemand hat gesagt, wie deine Unterstützung aussieht. Und wenn deine Unterstützung ist, du klebst dem Kind ein Smiley auf den Tisch, der das Kind daran selbstständig erinnern soll, die Jacke anzuziehen, dann war es das doch. Das heißt noch lange nicht, dass du dem Sonderwunsch nachgehst und immer das Kind in der Pause daran erinnerst, die Jacke anzuziehen. Unterstützen heißt, ich unterstütze das Kind dabei, selbst daran zu denken. Und das ist doch Pädagogik, oder? Mama zufrieden, du zufrieden, keiner hat irgendwie mehr Arbeit gehabt. Richtig smart, oder? So, jetzt gibt's noch eine Sache, die kannst du natürlich immer gerne machen, da musst du aber der Typ für sein. Vielleicht schaffst du es ja, wenn Eltern unangemessene Anliegen bei dir zu platzieren, ohne Druck, ohne vorwurfsvollen Ton, sondern als wirklich ernst gemeinte Frage, die Frage zu stellen, liebe Mama, lieber Papa, verstehe ich das richtig? Sie möchten das und das und das. Ist das ein Wunsch oder ist das ein Bedürfnis? Und wenn du das als wirklich ernst gemeinte Frage formulierst, die die Eltern kurz innehalten lassen soll, dann kann das wahre Wunder wirken. Ist das ein Wunsch oder ist das ein Bedürfnis? Weil je nachdem, um was es sich handelt, müssen wir anders damit umgehen. So, es gibt natürlich noch unfassbar viele mehr Tipps und auf eine Sache möchte ich jetzt zum Schluss der Folge auf jeden Fall nochmal eingehen. Ich habe ja auf Social Media auch öfter schon mal gesagt, ne, ich zeige dir, wie du mit herausfordernden Eltern umgehst, mit Eltern, die so Wünsche platzieren. Und dann gibt es immer Menschen, die darunter kommentieren, ich sage einfach nein, Punkt, keine Diskussion. Und ich möchte dazu einfach nochmal sagen, ja, das kannst du natürlich machen. Du kannst nein sagen. Du kannst einen Punkt setzen, sagen, keine Diskussion, machen wir hier nicht, dann drehst du dich um und gehst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zufriedenstellend für alle Parteien ist, ist dann geringer. Ich weiß, Kommunikation kostet Kraft. Deeskalation kostet Kraft. Es ist eine Entscheidung, die man treffen soll. Besonnen, ruhig, gelassen und vielleicht auch ein kleines bisschen die Klügere oder der Klügere in der Kommunikation zu sein, kostet Energie. Das lohnt sich aber immer. Denn am Schluss darfst du natürlich ein Nein platzieren. Du darfst sagen, Frau so und so, da diskutieren wir hier nicht drüber. Punkt aus. Den Punkt darf es geben. Ich wünsche mir von dir aber von ganzem Herzen, dass der nicht schnell und, naja, also nicht vorschnell kommt, dass das nicht die erste Antwort ist, die dir auf der Zunge liegt, denn du wirst Menschen damit einfach sauer machen. Wer ein Nein kassiert, sagt selten, oh ja, okay, war ein Versuch wert. Nee, da wird jemand wütend werden und wenn es nur innerlich ist und jemand wird versuchen, weil er an eine harte Grenze gestoßen ist, diese für sich auszuhebeln. Sei doch smart, kommuniziere sinnvoll und sorg dafür, dass mit einer liebevoll, wertschätzend gesetzten Grenze, mit ich verstehe das, gleichzeitig machen wir das, einfach die Beziehung der Menschen immer aufrechterhalten wird und es am Ende des Tages, wenn die Eltern mit dir zufrieden sind, auch immer zum Wohle des Kindes ist. Und falls du jetzt denkst, ich will nicht, dass Eltern immer mit mir zufrieden sind, ja, verstehe ich. Und gleichzeitig lohnt es sich zumindest, den Gedanken zu haben, so danach zu arbeiten. So, jetzt wünsche ich dir wie immer gutes Umsetzen. Lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir. Ach so, hier, warte, bevor wir jetzt dieses Jingle wieder einfahren. Ausbildung, Krisen- und Konfliktpädagogik. Liebe Leute, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Heiße Anmeldephase gerade. Wir starten in ein paar Wochen wieder. Also, wenn ihr euer pädagogisches Leben wirklich mal von vorne bis hinten umkrempeln wollt, dann geht mal auf www.einfachkrisenfest.com/Ausbildung. Schaut euch das alles in Ruhe mal an. Schaut euch auch super gerne das YouTube-Video auf unserer Homepage an. Da erzählen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Ausbildung. Und ich verspreche euch, ich war nicht dabei. Das ist nicht geskriptet. Wir haben nichts vorgegeben. Jeder durfte sagen, was sie oder er für richtig hielt. Hört es euch einfach mal an und dann entscheidet selbst, ob wir nicht dein Leben als Pädagogin, als Pädagoge mal leichter machen könnten. So, und jetzt machen wir Feierabend. Gutes Umsetzen, lasst euch nicht ärgern. Schon gar nicht von mir.